Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Einen schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Herzlich willkommen hier im Gottesdienst in Bogenhofen. Ich freue mich, dass wir heute Gott anbeten dürfen. Und ich freue mich ganz besonders auch über dieses wunderschöne Lied. Herr, rede du zu uns. Sprich du zu uns durch deinen guten Geist. Das wünsche ich von ganzem Herzen für unsere Zeit. Dankeschön. Ich möchte ganz herzlich willkommen heißen auch alle Gäste, Gottesdienstbesucher, die über den Livestream mit dabei seid. Ich wünsche auch euch Gottes reichen Segen heute beim Hören des Wortes Gottes. Ja, die einleitende Geschichte für die Kinder ist auch schon eine Geschichte gewesen für uns hier und soll auch gleich einen Einstieg geben in das, was mich bewegt hat. Vor einigen Wochen habe ich eine Predigt gehört von Amaru. Das hat mich dann einfach doch so bewegt, wo ich mir gedacht hatte, ich möchte das Thema gerne auch noch weiter aufgreifen. Danke, Amaru, für deine Predigt. Philoxenia, so habe ich die Andacht, die Predigt heute übertitelt. Philoxenia, ein Fenster zum Himmel. Und ich möchte das gleich auch auflösen. Bei Philoxenia handelt es sich jetzt nicht um irgendwie einen neuen Xenon-Scheinwerfer und nicht auch irgendeine neue Zahnprophylaxe oder so. Philoxenia ist ein Wort, griechisch, und das besteht aus dem Wort Philo und Xenos, Philoxenia. Und das bedeutet die Liebe zum Fremden. Und vielleicht könnt ihr es jetzt ein bisschen verknüpfen mit der Geschichte, die ich euch erzählt habe von Sizilien. Ich war der Fremde. Und was ich damals dort erlebt habe in dieser Gemeinde, das berührt mich bis heute. Ich habe oft über diese Geschichte nachgedacht in meinem Leben. Ich habe sie auch oft erzählt, weil sie irgendetwas tief drin in meinem Herzen zum Schwingen gebracht hat. Es war so ein Moment von diesen Momenten, wo man nicht sagt, das ist das, was alltäglich passiert. Das ist so ein Moment, wo ich den Eindruck hatte, am liebsten hätte ich genau diesen Moment festgehalten in meinem Leben. Ich hätte ihn gerne irgendwie konserviert, weil das, was dort passiert ist, das hat eine Sprache gesprochen, die du manchmal gar nicht mit Worten ausdrücken kannst. Und wenn man als Jugendlicher sowas erlebt hat, merkt man plötzlich, dass diese Freundlichkeit, diese Liebe zum Fremden, auf Deutsch sagen wir dann Gastfreundlichkeit, auf Englisch Hospitality oder Hospitalidad auf Spanisch, dass das etwas in unserem Herzen zum Schwingen bringt, etwas verändert. Und ich möchte gerne mit euch heute über dieses Thema sprechen, in drei Punkten, die ich mit euch gemeinsam entfalten möchte. Der erste Gedanke, der mir wichtig ist bei diesem Thema, ist: Fremde werden Freunde. Der zweite Punkt ist: der Gast Gottes. Der dritte Punkt ist: wie man ein Gastfreund wird. Alright? Drei Punkte. Fremde werden Freunde, der Gast Gottes und wie man ein Gastfreund wird. Ich möchte gerne mit einer Geschichte aus dem Alten Testament beginnen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, öffnet doch mal mit mir das erste Buch Mose. Im ersten Buch Mose, Kapitel 18, ist der Bericht von einer so wunderschönen Begebenheit, wo es um diesen Gedanken geht, griechisch Philoxenia, die Liebe zu den Fremden. 1. Mose, Kapitel 18, und ich lese hier die ersten drei Verse. Den weiteren Verlauf der Geschichte werde ich einfach in Erinnerung rufen. Es heißt hier: Und der Herr erschien ihm, also Abraham, im Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde und sprach: Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so geh nicht an deinem Knecht vorüber. Drei Fremde kommen in die Nähe des Zeltes von Abraham. Und für solche Stämme damals, Nomadenstämme, die in der Wüste unterwegs waren, war das schon was ganz Besonderes, wenn da mal durch die Wüste jemand vorbeikommt. Und es war schon fast eine Frage der Ehre und der Selbstverständlichkeit, dass du diesen Gästen, die absolut abhängig waren von deiner Hilfe, dass du ihnen Platz gibst an deinem Tisch oder unter deinem Baum. Das ist bis heute in diesen orientalischen Kulturen so. Und es ist auch damals so gewesen. Und jetzt ist hier die Rede, dass da drei Gäste kommen, drei Fremde. Und sie kommen in die Nähe und Abraham sieht von seinem Zelt aus, dass sie kommen. Und er geht auf sie zu und er heißt sie willkommen. Er lädt sie ein. Der weitere Verlauf der Geschichte zeigt uns, dass er ihnen alles gibt, was er hat, was er geben kann. Dass seine Frau mit im Einsatz ist, die Kinder eigentlich, die ganze Sippe und alle darum bemüht sind, dass diese Fremden das Beste bekommen, was sie bekommen können. Wie könnte man sowas nennen, dass man sich irgendwie gut merken kann? Ich habe darüber nachgedacht. Adventisten sind recht gut bei der dreifachen Engelsbotschaft aus der Offenbarung. Nennen wir das doch einfach mal die dreifache Engelsbotschaft aus dem ersten Buch Mose. Und weil es eine Engelsbotschaft ist, von der wir wissen, dass eine von diesen dreien tatsächlich nochmal eine ganz besondere Figur ist, versuche ich mir das einfach so zu merken, drei Engelsbotschaft, Ehre, Essen und Erfahrung. Denn das ist letztendlich das, was hier passiert. Abraham schenkt ihnen Ehre, er schenkt ihnen Essen und er schenkt eine Erfahrung. Aber eigentlich ist all das, was er ihnen geschenkt hat, etwas, was er zurückbekommt, ohne dass er es wusste. In dem Moment, wo er seine Türen und sein Herz öffnet und alles gibt, was er hat, ist eigentlich eine andere Person, die am meisten beschenkte, nämlich er selbst. Wenn er gewusst hätte, wer das war, der hier in sein Zelt kam, wenn wir uns vorstellen könnten, dass heute ein Fremder, der hier in dieses Haus kommt, ein Engel Gottes ist. Gut, manche sagen, das ist ein kultureller Ausdruck. Abraham, der hat in der Hinsicht das gemacht, was kulturell damals üblich war. Und das ist in orientalischen Kulturen heute ebenso. Und das erinnert mich an eine sehr schöne Geschichte, die ich selber erlebt habe, manche auch von uns, die hier sind. Wir waren damals mit einer Studentengruppe in Palästina, in Galiläa und auch in Judäa. Und ich kann mich erinnern, wie dann Wissam Ali, wie manche ihn kennen, der auch schon einmal hier war, wie Wissam Ali uns dann in Nazareth großherzig begrüßt hat. Und dann auch noch gesagt hat, kommt alle zu mir nach Hause. Lili und Johannes, ihr könnt euch erinnern, ihr wart damals dabei. Und ich habe mir damals gedacht, kommt alle zu mir nach Hause. Wisst ihr eigentlich, wie groß unsere Gruppe ist? Und was ich damals dort erlebt habe, ihr könnt es wahrscheinlich, ihr spürt es heute auch noch. Auf der Dachterrasse irgendwo im dritten Stock in dem Haus von Wissam und seiner lieben Frau haben sie dann aufgetischt ein Bankett für über 30 Personen. Und dann hat er noch ein paar einzelne Freunde eingeladen. Und wir saßen bei ihnen zu Tisch und haben gegessen. Das Feinste vom Feinsten. Und ich habe mich gefragt, wie lange waren die am Kochen? Für uns. Mich hat das unglaublich bewegt. Solche Erfahrungen, die vergisst man nie wieder. Das prägt sich manchmal tiefer ein als eine Predigt. Ja, magst du sagen, Gastfreundschaft im Orient ist etwas Kulturelles. Aber ich möchte an der Stelle sagen, die Geschichte von Wissam Ali, die Geschichte von Abraham, das ist nicht nur etwas Kulturelles. Es ist natürlich eine Selbstverständlichkeit, aber es ist mehr. Ich glaube, dass es eigentlich eine Art biblische Kultur ist und dass darin etwas Göttliches zu finden ist. Warum etwas Göttliches? Lasst doch mal gemeinsam, wir gehen nochmal ins fünfte Buch Mose. Ich möchte euch einen anderen Text zeigen, warum ich der Meinung bin, dass hier in dieser Liebe zum Fremden mehr als nur etwas Kulturelles ist, was im Orient gelebt wird. Im fünften Buch Mose, Kapitel 10, finden wir in den Versen 17 bis 19 eine bewegende Aussage, die Gott selbst trifft. Fünfte Buch Mose, Kapitel 10, Verse 17 bis 19. Es heißt hier, denn der Herr, euer Gott, ist der Gott aller Götter und der Herr über alle Herren. Der große Gott, der Mächtige und der Schreckliche, der die Person nicht ansieht und kein Geschenk nimmt und schafft Recht den Waisen und Witwen und, Achtung, hat die Fremdlinge lieb, dass er ihnen Speise und Kleider gibt. Gott liebt den Fremden. Und Achtung, da kommt noch ein Nachsatz. Vers 19. Darum sollt ihr auch die Fremdlinge lieben. Weil Gott den Fremden liebt, ruft er uns auf, als seine Kinder, als sein Volk, ebenso die Fremden zu lieben. Auf gut Deutsch, den, den du nicht kennst. Die Person, mit der du noch nie ein Wort gewechselt hast. Die Person, die Ausländer ist in unserer Mitte. Liebe, weil Gott ihn liebt. Und die Begründung kommt noch gleich hinterher. Im selben Atemzug sagt Gott, warum? Vers 19, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Die Begründung für die Liebe zum Fremden, die Liebe zum Gast, die Liebe zu den Menschen, den du nicht kennst, zum Ausländer, ist deine Erlösung. Weil wenn du mal dran denkst, was Gott für eine Großherzigkeit für dich hat, dass er den weiten Weg auf sich genommen hat, von da oben bis hier unten in dein kleines Leben, dann berührt mich das. Gastfreundschaft ist eine biblische Kultur, es ist sehr etwas Göttliches. Denn sie ist ein Zeugnis der Erlösung. Rechte Gastfreundschaft ist etwas Selbstverständliches, ist etwas Uneigennütziges. Rechte Gastfreundschaft ist eigentlich eine heilige Pflicht gegenüber jedermann. Gegenüber jedermann. Ein Zeugnis der Erlösung. Was haben Abraham, Isaak, Jakob, Mose, Ruth oder auch das Volk Israel und noch viele andere mehr, was haben die alle gemein? Natürlich gibt es da viele Sachen, die sie vereint. Aber wenn ihr mal nachdenkt, alle diese Personen oder das Volk auch selber, es sind alle Fremde gewesen. Sie haben kein Zuhause gehabt. Sie waren unterwegs. Und was sagt mir das? Mir sagt das eins, dass Gott gerade mit fremden Menschen seinen Heilsplan in dieser Welt vollzogen hat. Gott liebt die Ausländer. Gott liebt den Fremden. Und die Fremde haben für ihn eine ganz wichtige Rolle in seinem Plan der Erlösung. Der Fremde wird ein Freund. Wenn wir ins Neue Testament schauen, sehen wir, dass die Gastfreundschaft, die Liebe zum Fremden eine riesige Rolle gespielt hat. Stellt euch mal Jesus vor. Wir haben gestern Abend von Heinz ein Wort gehört aus dem Matthäus-Evangelium, wo er gesagt hatte, Worte Jesu, die Füchse haben Höhlen, Vögel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wohin er sein Haupt legen kann. Jesus Christus war heimatlos, er war ein Fremder hier auf Erden. Und deswegen war er absolut abhängig, dass er überhaupt aufgenommen werden konnte, um sein Wort weiterzugeben. Mit anderen Worten, die Gastfreundschaft anderer Menschen war teilweise ausschlaggebend für die Verkündigung des Evangeliums. Denkt einmal an die Geschichten. Er war im Hause von Petrus, von Levi Matthäus, von Simon dem Aussätzigen, Martha, den Pharisäern, die Galiläer und viele andere haben ihn aufgenommen. Einmal wollten die Samariter nicht aufnehmen, haben Johannes und Jakobus gesagt, sollen wir beten, dass Feuer vom Himmel fällt und sie alle verzehrt? Wie könnt ihr nur? Jesus hat auch in vielen Gleichnissen diesen Gedanken rausgebracht. Fremde werden Freunde. Denkt da mal an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Fremde werden Freunde. Oder denkt mal an das Gleichnis von dem bittenden Freund, der in der Nacht kommt und pocht und klopft und einfach. Fremde werden Freunde. Oder eine ganz, ganz bewegende Geschichte, eben auch die Geschichte vom großen Abendmahl. Schaut mal ins Lukas-Evangelium. Lukas-Evangelium, hier drei kurze Episoden. Wie Jesus in seinen Gleichnissen, seinen Erzählungen das Thema der Gastfreundschaft so hervorhebt, dass er auch zeigt, dass Gott ein solcher Gastfreund ist. Lukas Kapitel 14, beispielsweise Vers 16, was ich den Kindern vorgelesen hatte, das große Abendmahl. Jesus sagt, es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud das Volk Israel dazu ein. Oh, Entschuldigung, Moment, nein. Und lud viele ein. Was meint ihr, warum sich gerade die Landsleute von Jesus so geärgert haben, dass sich Jesus mit Prostituierten, Zöllnern an einen Tisch gesetzt hat und die sich nicht dazusetzen wollte? Weil Gott ein Gott ist, der die Gastfreundlichkeit lebt und atmet und isst. Oder ein anderer Text in Kapitel 12, Vers 37, hier im selben Lukas-Evangelium, spricht Jesus über den Tag des Kommens. Und da sagt er in Lukas 12, 37, selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sie schützen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Wie bitte? Wer wird sich schützen? Gott wird sich schützen, seine Gäste willkommen heißen und ihnen dienen. Was haben wir für einen Gott, der eine Gastfreundschaft hat, die wir gar nicht fassen können? Und einer der so starken Texte aus den Gleichnissen von Jesu, Lukas Kapitel 15 und hier Vers 22 und 23 in einem wohlbekannten Text. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es, lasst uns essen und fröhlich sein. Das ist ein Gott, der ein riesiges Herz hat für die, die verloren sind, für die, wo andere sagen, der hat doch sein ganzes Leben verprasst, hat versagt, ist ein Loser. Warum sollte ich mich mit diesen Menschen abgeben, so wie der ältere Bruder es gesagt hat über seinen Jüngeren? Gott hat ein großzügiges Herz voller Gastfreundschaft und Liebe. Die Bibel zeichnet also ein Bild der göttlichen Güte durch die göttliche Gastfreundschaft. Fremde werden Freunde. Hast du das schon einmal erlebt? Hast du das in deinem Leben schon mal erlebt? Praise the Lord. Danke. Als ich Student war hier in Bogenhofen, ist schon viele Jahre her, durfte ich das erleben. Bis heute bewegt mich das. Mich hat einfach jemand aus dieser Gemeinde angesprochen, hat mich gefragt, Alejandro, magst du mit uns Pizza essen gehen? War ein Gemeindeglied aus dieser Gemeinde. Ich weiß noch, wie wir heute in Simbach in der Pizzeria saßen. Ich weiß noch, wo ich hier Student war, eine Familie, die auf mich zukommt und sagt, magst du mit deinen Freunden aus der Jugend stehen, wollt ihr zu uns kommen? Ich möchte Danke dafür sagen. Das waren Momente in meiner Jugendzeit, in meiner Studentenzeit, wo ich erlebt habe, ich bin Fremder an diesem Ort. Aber da waren Menschen, die diese Liebe Gottes so gelebt und geatmet haben, dass ich nicht mehr wie ein Fremder mir vorgekommen bin. Ich kann mich erinnern, ich habe hier in der Heimleitung gearbeitet als Assistent 4 Jahre. Jedes Jahr sind die neuen Schüler und Studenten rein und raus, rein und raus, rein und raus. Eines Tages kam ein junger Mann aus dem Oman, kam her kulturell anders, Gewohnheiten anders, Alltagsgestaltung anders. Ich saß in der Heimleitung, ein Schüler, dem wir gedacht hatten, mit ihm in ein Zimmer zu stecken, kommt die Treppe runtergerannt und sagt, ihr könnt mich bitte nicht mit ihm in ein Zimmer tun. Ich habe den jungen Mann aus Oman dann kennengelernt, ein Fremder. Er war nur 1 Jahr hier, nur 1 Jahr. Aber wir sind Freunde geworden, bis zum heutigen Tag. Und vor kurzem ist er mit seiner Familie wieder hierher gezogen und ist jetzt wieder Mitglied in dieser Gemeinde mit seiner Frau und mit den Kindern. Aus Fremden werden Freunde. Gott zeigt durch seine Gastfreundschaft einen Gedanken der Erlösung. Und meine Frage an dich ist, hast du das schon mal erlebt? Ich wünsche dir, dass du das auch erleben kannst. Ich möchte zum zweiten Punkt kommen, der Gast Gottes. Warum hat Jesus so viele Gleichnisse erzählt über diese Fremdenliebe, über diese Gastfreundschaft? Ich glaube, dass der Gedanke, warum Jesus das so oft erzählt hat, folgender ist. Weil er seinen Zuhörern klar machen wollte, dass er selbst Gast Gottes auf Erden ist. Und dass er sich wünscht, von all den Menschen, mit denen er in Kontakt kommt, als Gast aufgenommen zu werden. Jetzt fragst du dich vielleicht, woher weißt du das? Ich meine, weil es in der Bibel steht. Johannes Kapitel 1. Öffnet mal mit mir das Johannesevangelium. Johannes Kapitel 1, hier die Verse 11 und 12. Johannes schreibt in seinen ersten Sätzen hier in seinem Evangelium, sprechend über Jesus Christus, Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Jesus kommt als Gast eigentlich in seine Welt, aber er wird nicht aufgenommen. Aber er wünscht sich das und sagt, wer ihn aber aufnimmt, der wird Kind Gottes, wenn du an ihn glaubst. Ich möchte das gerade runterbrechen, was das konkret jetzt bedeutet. Weil an Jesus glauben, ihn aufnehmen, das ist zum einen natürlich ein Verstehen, was er für uns getan hat. Aber es ist nicht nur ein intellektuelles Bejahen mancher Glaubensersätze oder mancher 28 Glaubensüberzeugungen, die wir formuliert haben und die gut und richtig sind. Es ist mehr als nur dieses intellektuelle Bejahen. Es ist etwas, was ich jetzt irgendwie, ich finde kein deutsches Wort dafür, ich habe lange überlegt, wie man das nennen könnte. Aber ich würde das Ganze einfach benennen wollen mit einem Begriff, den man vielleicht so ausdrücken könnte. Es ist eigentlich, wenn du Kind Gottes wirst, dann kommst du in eine neue Familie rein. Du wirst quasi wie adoptiert, wirst Teil einer anderen Gemeinschaft. Und somit entsteht eine Verbindung zu dieser neuen Familie. Aber es ist jetzt nicht eine Verbindung im Sinne einer Verbindung, weil eine Verbindung ist manchmal so ein bisschen steril oder statisch oder das ist so, wie wenn du so einen Connector zwischen zwei Personen oder Entitäten hast, so ein Ding, was dazwischen ist, aber irgendwie ist das irgendwie noch voneinander getrennt. Deswegen, ich würde das vielleicht nicht Verbindung nennen, ich würde das, wenn ich die Bibel richtig verstehe, eigentlich so eine Art Inbindung nennen. Versteht ihr? So eine Inbindung. Paulus hat mal gesagt, ich lebe, nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Es ist mehr als eine Verbindung, es ist irgendwie eine Art Inbindung in Jesus Christus. Und wie diese Inbindung sich zeigt in deinem Leben. Das könnte man vielleicht so nennen mit, ich nenne es einfach mal, einem Christusreflex. Ein Christusreflex. Ein Reflex, das ist ja eine spontane, ungedachte Reaktion auf einen Reiz, richtig? Wenn ihr zum Arzt geht und der dann hier mit seinem Klöppel da einmal da auf die Patella draufhaut, dann schwingt das ja gleich raus, ja? Sehne funktioniert, Nerven funktioniert. Das ist ein Reflex. Und wenn jemand Jesus aufnimmt, in ihm drin gebunden ist, in Christus, dann zeigt sich das ganz natürlich durch einen Christusreflex. Und Jesus hat über diesen Christusreflex geredet. Matthäus 25. Öffnet bitte mal eure Bibel drin. Ich glaube, dass Jesus hier über diesen Christusreflex spricht. Und wir dann sehen können, wie sich das in unserem Leben zeigt, Jesus aufzunehmen. Matthäus Kapitel 25, hier ist die Rede vom Weltgericht, Verse 35 und 36. Jesus sagt, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Wenn man die Geschichte dann weiterliest oder das Gleichnis, fragen die Gerechten dann, wann? Und diese Frage, wann, spiegelt genau das wider, was wir vielleicht als Christusreflex bezeichnen könnten. Denn es ist diesen Gerechten gar nicht bewusst gewesen. Es war quasi wie eine Selbstverständlichkeit. Sie haben gar nicht weiter darüber nachgedacht. Es kam einfach aus dem Herzen heraus, scheinbar weil sie so in Jesus gebunden waren, dass das eine ganz natürliche Darstellung von dem war, was es heißt, Jesus aufzunehmen. Jesus spricht über das Essen, über das Trinken, über das Besuchen, über das Kranksein. Was ist das? Das ist der Alltag. Das alltägliche Leben zeugt, sagt Jesus, davon, dass ihr mich aufgenommen habt. Und das Spannende ist, wenn du montags in die Arbeit gehst, Und einfach ganz natürlich deine Mitmenschen, denen du begegnest, in dieser Liebe Jesu begegnest, in dieser Freundschaft, in dieser Liebe zum Fremden, dann denkst du nicht darüber nach, sondern es kommt einfach wie ein Reflex aus dir raus, weil du in Jesus verbunden bist. Wenn du am Dienstag dann einkaufen gehst und an der Person an der Kasse begegnest, ist es eine Natürlichkeit, dass ich die Person einfach anlächle und einen schönen Tag wünsche. Unglaublich, da hat jemand mal Worte gewechselt mit der Verkäuferin. Oder wenn du dann in der Nachbarschaft am Mittwoch irgendwie jemand begegnest, bleibst du auch stehen, nimmst dir kurz Zeit, mit der Person zu reden und rusht nicht einfach weiter. Aber es ist einfach ganz Normales. Ich habe den Eindruck, Jesus hat von diesem Christusreflex gesprochen, weil das im Leben seiner Kinder so tief drin ist, dass es eine Selbstverständlichkeit ist. Spannend ist, dass Jesus dann in Vers 35, falls ihr das gemerkt habt, über eine besondere Personengruppe spricht. Habt ihr es gesehen? Ganz am Ende? Am Ende von Vers 35 sagt er, ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Weil Jesus die Fremden liebt und ja, sich sogar mit ihnen komplett identifiziert, zeigt er, dass es im Leben der Gerechten eine Tatsache ist, nicht ein Appell, nicht ein Gebot, wie Petrus und Paulus es formulieren, sondern eine Tatsache ist, dass seine Kinder dem Fremden in dieser Liebe begegnen, weil Jesus sich mit dem Fremden so sehr identifiziert, dass es am Ende ein Kriterium im Gericht wird. Wow. Jesus, du bist der Fremde. Jesus, ich glaube, du möchtest mir damit was sagen. Mit welchen Augen sehen wir heute die Person, die vielleicht vor mir in der Bankreihe sitzt, links, rechts, neben mir in der Bankreihe? Mit welchen Augen siehst du die Menschen, denen du unter der Woche begegnest, beim Spazierengehen, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft? Jesus sagte, er identifiziert sich so sehr mit dem Fremden, dass der Fremde eigentlich Gast Gottes wird. Die Person, die du vielleicht nicht kennst hier, kann ein göttlicher Gast in deinem Leben werden. Und was macht das aus uns? Aus Gottesdienstbesuchern werden Gottesbesucher. Und was hat Abraham gemacht, als die Gottesbesucher an seinem Zelt vorbeikamen? Abraham ist aufgesprungen, hat alles gegeben. Und am Ende ist er die Person gewesen, die am meisten dadurch beschenkt war. Manchmal frage ich mich so an unsere Kultur heute. Die ist technisch so durchgetaktet, aber seelenlos geworden. Versteht ihr, was ich meine? Wir sind technologisch so durchorganisiert, gestresst von Zeitplänen und Terminen, die wir vollkleistern unsere Woche. Geht mir ja auch oft so. Aber diese Begegnung mit einem Menschen, der vielleicht Gast Gottes in meinem Leben wird, ein Gottesbesucher in meinem Leben. Und dann frage ich mich manchmal, oder wir fragen uns, warum erlebe ich Gott nicht in meinem Alltag? Warum mache ich keine Erfahrungen vielleicht mit diesem Gott? Wo ist dieser Gott? Ich glaube, wenn wir sehen, wie Jesus den Menschen, die Fremden gesehen hat, dass wir genau diese Erfahrung machen werden. Wenn du in dem Fremden, in der Person, die du nicht kennst, einen Gast Gottes siehst, wenn du dem Gottesdienstbesucher nicht einen Gottesdienstbesucher, sondern einen Gottesbesucher in deinem Leben siehst, dann können Dinge passieren, die plötzlich deinen Alltag unterbrechen. Paulus im Hebräerbrief Kapitel 13 sagt es folgendermaßen, bleibt fest in der brüderlichen Liebe, gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Schon einige Jahre her, ich habe damals in Peru gelebt, Ich saß mit meinem Cousin zu Hause. Es war Freitag, Sabbat war schon am Kommen. Und wir hatten alles vorbereitet. Ja, alles schön. Und dann quasi, ja, Andacht, Gebet, Singen, das war alles das, was uns erwartet hat. Und dann bist du so vorbereitet, weißt schon, was dich erwarten wird und du kannst dich schon darauf einstellen und dann auf einmal willst du halt starten. Und so wie das in Peru halt ist, das ist nicht so wie bei uns hier in Europa, klingelt es an der Tür, ohne dass jemand sich angemeldet hat. Das Problem ist, es klingelt den ganzen Tag über jemand an der Tür, der sich nicht angemeldet hat, weil sich da dort niemand anmeldet. Es klingelt von morgens bis abends immer. Und es klingelt am Freitagabend, wo wir gerade unsere gemeinsame Andacht haben wollten, unseren Gottesdienst anfangen. Ich gehe runter. Ja, ist Ihre Großmutter da, Frau Teresita Carmona? Ist gerade nicht da. Ist in die Kirche gegangen. Wann kommt sie denn wieder? Ja, ich weiß nicht, es dauert. Dort dauert es lang. Ja, ich muss was Wichtiges mit dir besprechen. Okay, dann entweder sage ich ihm jetzt, er soll wiederkommen, er soll morgen kommen, übermorgen kommen, oder ich kann ihm sagen, er soll bei uns warten. Wenn ich ihm sage, er soll bei uns warten, dann alles vorbereitet und versteht ihr? Und in dem Moment, ich weiß nicht, aber Gott hat so ein Herz gesagt, kommen Sie rein. Sie können ja bei uns warten, wenn Sie wollen, bis meine Großmutter da ist und dann wir werden jetzt gemeinsam hier Gottesdienst feiern. Wir werden gemeinsam den Schabbat empfangen und wenn Sie wollen, können Sie mit dabei sein oder auch hier unten im Hof warten und okay, ja, dann ja, ich komme halt mit. Ja, kommen Sie mit. Dann sind wir oben ins Wohnzimmer gegangen. Mein Cousin, oh, wer ist denn da mitgebracht? Ja, ist also ein Herr, der eben auf meine Großmutter wartet. Und ich habe ihn halt gefragt, ob er mit dabei sein möchte. Und wir singen Lieder aus dem Himnario Adventista, El Séptimo Día, Las Canciones, ja. Und singen gemeinsam Lieder und er schaut mich schon so an, was wir da machen. Und ich, ja, mag's auch reinschauen. Und dann singen wir und er schaut zu und dann erkläre ich ihm halt, was wir hier tun. Und wir knien jetzt nieder und wir beten jetzt, weil der Schabbat, schauen Sie hier, in der Heiligen Schrift, im Buch 2. Mose steht der Schabbat. Sie, der Señor, el Sábado. Okay, ja, und dann knien wir nieder und sind niedergekniet. Haben gebetet, haben dann die Heilige Schrift gelesen. Und dieser Mann, der erlebt seinen ersten Sabbatanfang. Haben dann uns persönlich kennengelernt. Irgendwann kam meine Großmutter. Dann haben wir uns freundlich verabschiedet. Ich habe nur gebetet, ich weiß nicht, was passiert ist. Er war dann am Abend weg. Jahre später höre ich von meiner Oma, dass dieser junge Mann 7. Tags Adventist geworden ist. Dass dieser junge Mann Buchevangelist geworden ist. In Cusco. Und es hängt auch überhaupt nicht damit zusammen, was an dem Abend passiert ist. Aber vielleicht war das ein Moment, in dem er vielleicht so etwas erlebt hat, was ich damals in Sizilien erlebt habe. Fremde werden Freunde und Gäste werden plötzlich Gäste Gottes, Engel, die in dein Haus kommen. Und wir uns die Frage stellen, wenn wir in unserem geruschten Leben so durchs Leben rushen und gar nicht mehr die Augen öffnen für die Personen, die neben mir sind, kann es vielleicht sein, dass ich einen Engel verpasst habe. Und ganz ehrlich, ich glaube, keiner von uns möchte einen Engel verpassen, oder? Deshalb öffne deine Tür. Also die echte, aber auch deine Herzenstür. Lad diese Menschen ein. Schenk ihnen einen Platz in deiner Nähe. Und warte, was dann passiert. Der erste Punkt von Philoxenia war Fremde werden Freunde. Der zweite Punkt war Gast Gottes, Jesus, der aufgenommen werden möchte. Und das zeigt sich durch einen Jesus-Reflex, wenn du in Jesus verbunden bist, so dass du genauso diesen Mitmenschen lieben wirst wie Jesus, weil Jesus der Fremde ist. Und plötzlich wird der Fremde kein Fremder, sondern er wird Gottes Botschafter in deinem Wohnzimmer. Kommen wir zum dritten Punkt, wie man ein Gastfreund wird. Und das finde ich ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Ich hoffe, ihr könnt euch noch ein bisschen konzentrieren. Wie werde ich ein Gastfreund? Römer Kapitel 12, Vers 13. Römer Kapitel 12, Vers 13. Das Thema Gastfreundschaft, Philoxenia, ist bei den Christen ein sehr wichtiges Thema gewesen. Es war Teil ihrer DNA, könnte man sagen. In Römer 12, Vers 13 sagt Paulus, nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft. Philoxenia. Übt Gastfreundschaft. Wenn ich etwas üben muss, wie wenn ich in die Muckibude gehe, ja, also ich gehe nicht in die Muckibude, sieht man vielleicht, aber wenn ich in die Muckibude gehen würde, dann übst du und dann trainierst du deine Muskeln. Und durch das Üben und Wiederholen und so weiter wird es etwas Natürliches und es wird dann Teil deines Wesens und Seins. Aber es braucht halt Übung, Kontinuität und dadurch verändert sich etwas bei dir. Ja? Übt Gastfreundschaft, sagt Paulus. Wie schaut es bei uns aus? Wir leben in einer individualisierten Gesellschaft. Jeder ist sehr stark auf sein Leben fokussiert. Viele sind auch isoliert, einsam. Manchen ist sogar der eigene Nachbar fremd. Oft sagen wir haben keine Zeit für Menschen, die ich nicht kenne. Aber unser Alltag, ist der nicht merkwürdig normal? Fühlt sich unser Alltag nicht so merkwürdig normal an? Alles ist aufgeräumt, aber irgendwie leblos? Alles ist sicher in unserer modernen Welt, aber kontrolliert. Du fährst überall hin, aber machst keine Erfahrung. Du fotografierst alles in deinem Leben, aber kannst kaum spüren, was du da gesehen hast. Du hast 1000 Infos über alle möglichen Kanäle, von Social Media, über Fernsehen, über Radio, über Internet und alles Mögliche. Aber du hast kein Wissen über das, was da wirklich passiert. Du hast 1000 Friends, aber du hast kaum eine Begegnung im echten Leben. Übt Gastfreundschaft, sagt Paulus. Why? Warum? Ich glaube, es gibt zwei Gründe, mindestens zwei Gründe. Mir sind zwei Gründe eingefallen, warum es sinnvoll ist, Gastfreundschaft zu üben. Der erste Grund, weil du und ich es brauchen. Und der zweite Grund ist, weil die anderen es brauchen. Ganz einfach. Weil du und ich es brauchen. Gastfreundschaft unterbricht nämlich deinen und meinen betriebsamen, routinemäßigen Alltag. Nimm dir doch einmal vor, mit deiner Familie oder für dich einen Abend im Monat für einen fremden Menschen zu reservieren. Einen Abend im Monat. Nur einen Abend. Gehst spazieren, lädst ihn zum Essen ein, bist unterwegs, lädst ihn zu Hause zu dir nach Hause ein oder ihr macht's was Schönes. Eine Person an einem Abend im Monat. Oder wenn du einem Menschen begegnest, lächel ihn an, weil du bekommst dabei etwas zurück. Oder ganz praktisch, wir sind so viele Menschen in dieser Gemeinde, eine 3-Minuten-Regel, die bedeutet, wenn der Gottesdienst vorbei ist, in den ersten 3 Minuten redest du mit einem Menschen, den du nicht kennst. Nur 3 Minuten. Das ist nämlich die Zeit, die man braucht, um einen Menschen kennenzulernen, im ersten Moment, wo man ihm begegnet. Das passiert sehr schnell, oft in Schubladen. Dabei kennen wir ihn gar nicht. Nimm dir doch mal die ersten 3 Minuten Zeit, einen Menschen hier anzusprechen, wenn der Gottesdienst vorbei ist, den du vielleicht noch nie gegrüßt hast, nie begegnet bist oder nicht kennst, wie er heißt, wer ist und so weiter. Dann kommen so Situationen, habe ich in allen Gemeinden erlebt, nicht nur hier. Oh, schön, dass du auch da bist. Bist du neu hier? Nein, schon seit 4 Jahren da. Kennen wir alle. Ist auch überhaupt kein Vorwurf. Aber wenn du dir 3 Minuten nimmst nach dem Gottesdienst oder einen Menschen anlächelst oder einen Menschen einlädst, einen Abend im Monat, es macht was mit dir und mit dieser Person. Lade diesen Menschen ein. Im positiven Sinn bedeutet das eigentlich nichts anderes, als sich unseren kulturellen Erwartungen entgegenzusetzen. Und wartet einfach mal, was passiert. Lasst euch von Gott überraschen. Dann klingelt es plötzlich an der Tür. Da gibt es einen Mensch, der mit dir den Sabbat empfängt, obwohl er davon noch nie was gehört hat. vor 10 Tagen. Ich war im Stress. Am Schreiben meiner Thesis und so weiter. Es kommt eine Person, die ich schon lange nicht gesehen habe. Plötzlich. Einfach so. Sie wohnt weit, weit weg. Ich habe sie lange nicht gesehen. Und in dem Moment war ich irgendwie so, boah, meine Arbeit, oder soll ich jetzt runtergehen? Ich konnte nicht anders, aber ich bin so beschenkt worden dadurch, dass diese Person da war, dass ich mir Zeit genommen habe, meinen betriebsamen, routinemäßigen Alltag zu unterbrechen. Weil die Begegnung, die wir da hatten, hat mir so viel geschenkt, dass diese Person mir ein paar Tage später geschrieben hat, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, das hat mir so viel gegeben. Übt Gastfreundschaft, weil du und ich es brauchen. Aber der zweite Punkt ist, weil die anderen es auch brauchen. Warum? Gastfreundschaft ist mehr als nur Kochen und Unterhalten. Es ist auch kein heimlicher Bekehrungsversuch. Gastfreundschaft ist zuhören. Einem Fremden das Gefühl geben, dass er im Mittelpunkt steht und Gast ist und dadurch die Menschenfreundlichkeit Gottes spüren kann. Eine solche Gastfreundschaft lässt nämlich die Gastfreundschaft Gottes greifbar werden. Buchstäblich. Wenn du diese Person danach umarmst. Habt ihr gewusst, dass eines der schönsten christlichen Zeugnisse der frühen Kirche die Gastfreundschaft war? Es gab nach der konstantinischen Wende einen Kaiser, der hatte auch einen Beinamen gehabt, das war der Kaiser Julian. Man nannte ihn auch Julian Apostata, weil er abgefallen war. Der einzige römische Kaiser, der dann sich vom Christentum nochmal zum Heidentum bekehrt hatte. Von 360 bis 363 hat er regiert. Und im Jahr 362 schreibt er seinem heidnischen Priester Sakius Folgendes. Glauben wir denn, dass die Menschenfreundlichkeit gegen die Fremden die Gottlosigkeit am meisten gefördert hat? Und mit Gottlosigkeit meint er das Christentum. Er kann es nicht fassen und in seinem Brief sagt er, wie kann es sein, dass das Christentum sich so ausbreitet und dass die tatsächlich mehr schaffen, was wir nicht schaffen? Und dann schreibt er in seinem Brief weiter, denn die Griechen kümmern sich um die Griechen, die Römer vielleicht nur um die Römer, die Juden um die Juden, aber diese Christen kümmern sich um alle. Und ihn wundert das und er schreibt dem Asakius, seinem Priester, komm, das müssen wir auch irgendwie zusammenbringen. Und am Ende so am besten darstellen lassen, dass es von uns entstanden und entwickelt worden ist. Die Gastfreundschaft war bei den Christen in der DNA so in Mark und Bein gegossen, dass es für sie das Allernormalste war. Freudig, ohne irgendeine Gegenleistung dazu zu erwarten. Einfach so. Und ja, ich habe mir gefragt, wie man Gastfreund wird. Ich möchte diese Frage jetzt beantworten. Wenn ich das so sehe, dass die ersten Christen so eine Gastfreundschaft gelebt haben, diese Liebe zu den Fremden, frage ich mich, Alejandro, wie schaut es bei dir aus? Und ganz ehrlich, ich habe so oft versagt. Ich habe so oft an mich gedacht und bin, glaube ich, Engeln einfach vorbeigegangen. Und wenn ich dann das so lese, wo Jesus sagte, habt ihr den Hungrigen, den Durstigen, den Kranken, den Gefangenen, den Nackten, ihr wart da. Und dann frage ich mich, Alejandro, warst du da? Wann habe ich den Hungrigen zu essen gegeben, den Durstigen zu trinken gegeben, den Fremden aufgenommen, die Nackten gekleidet, die Kranken besucht, die Gefangenen besucht? Wann? Und ich muss gestehen, ich hab's nicht. Und es trifft mich tief. Und wenn ich dann diesen Text lese von Jesus, muss ich mir eingestehen, dass ich den Eindruck habe, dass als er das beschrieb, er eigentlich mehr über mich gesprochen hat, als über andere Leute. Ich glaube, dass ich dieser hungrige, durstige, dieser Fremde, dieser nackte, kranke und gefangene Mensch ist. Ich glaube, dass das eine Beschreibung ist, von uns allen. Wir sind gefangen in Sünde. Wir sind entfremdet von Gott und unseren Mitmenschen in unserer Gesellschaft. Wir sind krank vom Scheitel bis zur Sohle. Wir sind gefangen in dieser Welt. Gefangen in unserer eigenen Welt, die wir uns konstruieren. Und dann frage ich mich, wer kann mir da noch helfen? Das Evangelium erzählt mir dann von einer Person, die kam, um zu helfen. Warum konnte er 5000 Hungrige mit Brot speisen? Warum konnte er die durstigen Hochzeitsgäste mit Wein versorgen? Warum konnte er die fremden Griechen im Tempel von Jerusalem empfangen? Warum konnte er die seelisch nackten Menschen empfangen, ihnen Schutz geben? Warum konnte er die Kranken besuchen, ohne sich anzustecken? Warum konnte dieser eine die Gefangenen befreien, nämlich wirklich frei machen? Warum? Ich glaube, die Antwort liegt darin, dass Jesus nicht nur Gast, sondern auch Gastherr ist. Er ist nicht nur Gast, sondern er ist der Gastgeber selbst. Und die Gastfreundschaft von diesem Gastgeber, die ist so ganz anders. Sie übersteigt eigentlich meine Vorstellungskraft. Denn es heißt schon prophetisch in den Psalmen, du bereitest einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Und es gab einen Gastgeber, der das genau erfüllt hat und in seiner Tiefe verwirklicht hat, bis zum Letzten. Und wir wissen aus der orientalischen Kultur, dass der letzte Schritt eines orientalischen Gastgebers sogar der ist, dass er bereit wäre, sein eigenes Leben für den Gast zu geben. Jesus, du bist ein Gastgeber, der unseren Verstand übersteigt. Jesus, du bist ein Gastgeber, der einen Tisch bereitet und alle Völker an diesen Tisch einlädt. Du bist der Gastgeber, der den Sündern einen Platz zuweist in seiner Mitte. Jesus, du bist der, der Feinde und Freunden die Füße wäscht. Jesus, du bist sogar der Gastgeber, der bereit ist, sich selbst zu geben, als er sagte an diesem einen Abendmahl, nehmt hin, das ist mein Leib. Jesus, du bist an das Kreuz gegangen. Du bist an das Kreuz gegangen und bist hungrig gewesen. Du bist an das Kreuz gegangen und bist durstig gewesen. Jesus, du bist an das Kreuz gegangen und warst fremd, als du sagtest, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus, du warst nackt am Kreuz, du warst gefangen am Kreuz. Du warst dort voller Krankheit, weil die ganze Sündenlast unserer Weltgeschichte auf dir gelegen ist. Jesus konnte den Hungrigen das Brot des Lebens brechen. Jesus konnte den Durstigen das lebendige Wasser geben. Jesus konnte die Fremden meine Freunde nennen. Jesus konnte vom ersten nackten Menschen der Weltgeschichte bis zum letzten nackten Menschen dieser Weltgeschichte ein Kleid der Gerechtigkeit geben. Und er konnte die Kranken umarmen, ohne unrein zu werden, und die Gefangenen befreien, weil er den Platz mit ihnen tauschte. Jesus ist an deine Stelle getreten, damit du diese Gastfreundschaft genießen kannst, damit du beschenkt wirst. Jesus ist nicht nur Gast Gottes, sondern er ist der Gastgeber, der seine Gastfreundschaft am Kreuz vollendete und die Gastfreundschaft in ihrem tiefsten Sinn verwirklicht hat und ihr ihre Bedeutung verliehen hat. Gastfreundschaft ist mehr als orientalische Kultur. Gastfreundschaft ist ein Beweis der Gnade und Liebe Gottes für alle Menschen. Wie werde ich also Gastfreund? Es geht nicht einfach nur, indem du ein paar kulturelle Skills dir anübst. Gastfreund werde ich dann, wenn ich die Gastfreundschaft Jesu, die er am Kreuz dir und mir erwiesen hat und wie er uns einlädt, zu seinem Tisch zu kommen, wenn wir davon lernen, bewegt werden und ihn aufnehmen. Diese Gastfreundschaft Jesu macht unser Herz weit für fremde Menschen. Diese Gastfreundschaft Jesu durchbricht unseren terminüberladenen Alltag. Diese Gastfreundschaft Jesu lässt dich eifrig, freudig und ohne Lohn den Menschen willkommen heißen. Diese Gastfreundschaft Jesu macht dich frei von Begegnungen, dass du diese Menschen als Gottesbesucher in dein Heim einlädst, in dein Leben. Und sie macht aus Fremden Freunde für die Ewigkeit. Hast du das in deinem Leben erlebt? Ich wünsche es uns. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.